Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 322. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti.
Gute und Grüße.
Und der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Der Herr Marvin setzt die Woche aus, der ist irgendwie terminlich landunter und Frau Alex ist auch wieder arbeitsmäßig in der Republik unterwegs. Von daher bleibt es uns überlassen, über diese Eintracht zu reden.
Gibt es Schlimmeres?
Es gibt momentan in der Tat Schlimmeres. Ich habe am Wochenende mal, nachdem ich ja jetzt bei 93 gelernt habe, wie das alles mit diesen Tippregeln funktioniert, auf Sieg mit mehr als 2,5 Toren gewettet.
Du verrückter.
Ich verrückter Hund. Ich hatte kurzfristig noch überlegt, ob ich tippen soll, dass Rebic ein Tor macht.
Du hast wirklich getippt, dass die Eintracht mit mehr als 2 Toren Unterschied gewinnt.
Ja.
Krass. Glückwunsch.
Ja, warum nicht? Selbstvertrauen.
Ich hab du kurz musst noch arbeiten gehen.
Ja, ich muss, ja, das war dann nachher, war keine allzu große Quote dann nachher. Also, ich habe auch noch einen Fünfer gesetzt. Also ich bin ja nicht total bescheuert. Ich hatte kurzfristig noch überlegt, ob ich tippen soll, dass Rebic auch noch ein Tor schießt. Hätte ich es mal besser gemacht.
Nicht schlecht, richtig. Ja.
Also.
93 Betting. Grüße.
Ja. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Die Aufstellung fand ich so ein bisschen. Ne? Irritierend,
ja,
dass Rebic wahrscheinlich von Anfang an reingeht, das hatten wir ja letzte Woche schon so ein bisschen predicted, würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen. Russ dann kurzfristig für Abraham, der irgendeine muskuläre irgendwas Verletzung hat. Ich weiß nicht, habt ihr da schon irgendwas gelesen?
Adduktoren, glaube ich.
Ja, ich
8 bis 12 Tage heißt bei der Eintracht 4 Wochen.
Ich wollte gerade sagen, das ist kurz vor Sportinvalide, ne? Genau, und dann war da noch Alan oder Ellen oder wie auch immer. Ich muss da immer an dieses komische Erdmännchen da denken, was da steht und brüllt. In der Startelf. Das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen irritiert, warum der da von Anfang an irgendwie rumwuselt.
Ja, scheinbar gute Trainingsleistung, wie man es gelesen hat. Muss ich sehr aufgedrängt haben. War ja dann auch im Spiel jetzt kein großer Abfall. Also er hat jetzt nicht überragt. Konnte
ich wollte gerade sagen,
ganz,
also
konnte man jetzt nicht so ganz greifen, war jetzt aber auch nicht granatenschlecht. Also gut zu wissen, dass man ihn reinwerfen kann, zumindest ab und zu, wenn du, wie wir es jetzt hatten, wirklich sehr, sehr viele Spieler hast. Also
ja, das ist
diese Aufstellung war ja, du hast ja angesprochen, die Aufstellung war ja auch so ein bisschen
offensiv.
Bisschen durchgewirbelt auch, das Mittelfeld wieder neu besetzt. Hasebe trotzdem drin.
Genau, also das ist so ein bisschen die Konstante. Hasebe scheint sich da so ein bisschen wieder in die Position da hinten reingespielt haben. Es war ja so von der Aufstellung offensiv mit einer Dreierkette, defensiv mit einer Fünferkette.
Genau.
Halt dann schon in dem Moment, wo du quasi im Angriff bist, sehr, sehr offensiv mit einem Da Costa und einem Kostic, die irgendwie weit nach vorne schieben, einem Toro so als Abräumer vor der Abwehr und davor dann einen De Guzman, einen Allen, einen Haller und einen Rebic. Also das war schon, da war klar, wohin die Reise geht.
Hat mir aber sehr gut gefallen, gerade dieses Spiel, was wir eigentlich auch seit Wochen propagieren, Haller mit einem anderen starken Stürmer oder mit einer guten anderen Spitze oder Verwerter, was wir ja gesehen haben, Endika, genial, hat er das ja auch gemacht. Vorher auch wieder Haller, ein wichtiges Kopfballduell gewonnen.
Ja.
Also da hat er halt einfach seine Stärken und dementsprechend, er braucht vorne jemanden mit dabei, der wuselt, wühlt und ja,
dem
sozusagen
halt die Räume
reißt.
Schafft, ja.
Genau, genau. Und da ist natürlich Rebic auf der anderen Seite auch jemand, der ja auch sich dann mit dem Tor belohnt hatte, der einfach genau in dieses Spielsystem passt. Und klar, Alan ist, oder Alain oder wie auch immer er heißt, bitte korrigiert uns und bitte nicht zu übel nehmen, dass wir es vielleicht noch nicht so drauf haben, aber das kommt schon noch. Also da ist natürlich, er ist ein bisschen vorne aus dieser Spitzengruppe rausgefallen, weil ein De Guzman war wirklich überragend gut drauf,
oh ja.
Ein Haller war richtig gut drauf, ein Rebic war richtig gut drauf. Da konnte er jetzt noch nicht so ganz mithalten, aber natürlich ist das auch für ihn sicherlich jetzt nicht so einfach gewesen, so neu in die Mannschaft zu kommen. Ein Kostic hat mir jetzt persönlich auch nicht so gut gefallen. Aber es war zumindest, wie ihr richtig gesagt habt, kein Totalausfall. Und du musstest ja schon einige Nackenschläge wieder wegstecken.
Ja, ich würde sagen, wir gehen es mal chronologisch an. Also ich muss nämlich sagen, die ersten Teile des Spiels haben mir gar nicht gefallen irgendwie. Also du hast schon gemerkt, an dem Tag Hannover ist hier wirklich komischerweise, obwohl die eigentlich auch Punkte brauchen, nicht sehr forsch aufgetreten. Das heißt, die standen sehr, sehr kompakt. Der Eintracht ist irgendwie nicht viel eingefallen. Also das war am Anfang schon viel Stückwerk, dass du das Gefühl hattest, diese nominelle Offensivpower, die da auf dem Platz steht, die kam noch nicht so zum Tragen, fand ich, im ersten Spieldrittel. So in der
nee, war es auch nicht. Also ich wurde ja noch im Nachhinein so ein bisschen gescholten für meinen Tweet, den ich irgendwann so in der 15. oder irgendwas zwischen der 15. und 20. Minute abgesetzt habe, so nach dem Motto, dass mich die Offensive krass aufregt, weil da halt mal wieder irgendwie überhaupt nichts geht. Da fand ich, da waren wir irgendwie, also wir haben den sprichwörtlichen Dosenöffner da nicht so richtig gefunden und sind da so ein bisschen immer wieder in dieses Bollwerk da reingerannt, ohne wirklich Ideen zu haben.
Bezeichnend war es ja dann auch wieder ein Standard, ne? Also es zeigt es ja dann schon.
Ja, manchmal können wir Standards und manchmal ist irgendwie, keine Ahnung.
Sorry, Basti, du wolltest?
Ja, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur sagen, ja, ich sehe es ähnlich wie René. Ich fand aber trotzdem, dass wir auch in dieser Phase, wo es holprig lief, trotzdem immer gut angelaufen sind. Also man muss schon sagen, die Eintracht hat komplett über die ganzen 90 Minuten Hannover im Griff. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
Ja,
ist das vielleicht in der aktuellen Verfassung von Hannover auch nicht so schwer, muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich sehe dieses Tor gar nicht als Standardsituation richtig, weil die Situation war ja trotzdem wieder eine neue Spielsituation. Als Toro den Ball nochmal scharf macht, auf unorthodoxe Weise, will ich mal sagen, als er ihn da hoch reinspielt und dann kommt halt Thaler. Und das ist, was er Dennis gesagt hatte, das kann man hier echt gerne nochmal wiederholen. Wir haben immer gesagt, dass das wirklich Haller einer ist, wenn der jemanden hat, der wirklich ihm auch noch mit Räume aufreißt oder seine die Räume nutzt, die er aufreißt, ist das eine noch größere Waffe als so schon. Und Haller ist, glaube ich, unser Topscorer jetzt und der hat ein überragendes Spiel gemacht. Weil da kommen wir zum ersten Tor, wie Haller sich da reinwuchtet und Indika das auch noch für einen Verteidiger einigermaßen souverän einschiebt. Ist
gut, ja.
Ja, und da kann man wieder den Begriff vom René Dosenöffner wieder reinbringen, weil das war wirklich im Wortsinn wurde die Dose da geöffnet, weil du hast danach gemerkt, wie auch die Sicherheit ins Spiel kam und du so ein bisschen bei Hannover gesehen hast, ja okay, scheiße, das, was wir jetzt gemacht haben, können wir nicht durchziehen. Und die Eintracht ist dann durch dieses Anlaufen, was ich schon angesprochen habe, ja dann auch zum 2-0 gekommen. Das war schon echt gut gemacht, da muss man schon sagen, und da kommen wir dann gleich auf den Spieler, über den will ich nachher gesondert nochmal reden, das 2-0 von Rebic. Wenn man ganz ehrlich ist, klar, als Eintracht-Fan nicht, aber wenn man wirklich jetzt sich das überlegt, da war die Nummer schon gegessen eigentlich. Also zu dem Zeitpunkt war das dann wirklich einfach ein Spiel, was man nach Hause bringen muss und was die Eintracht dann auch nach Hause gebracht hat, trotz des Anschlusstreffers dann.
Ja, war aber auch wichtig, da das 2-0 noch in der ersten Hälfte zu machen, um da halt wirklich einfach frühzeitig den sprichwörtlichen Nagel in den Sarg zu hauen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt ans 3-0 denke, dann werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal eine halbe Stunde Monolog halten. Nein, Quatsch. Aber Ante Rebic, ich weiß gar nicht ganz genau. Ich finde fast keine Worte mehr, um meine Gefühle für ihn auszudrücken. Ich bin so sehr verliebt in diesen Spieler. Man hat das Gefühl, ich stand schon immer auf den. Aber ich habe das Gefühl, der ist durch diese WM nochmal gerade in seiner Körpersprache geworden. Also der läuft über den Platz wie ein Soldat. Dem kannst du ja gar nichts. Und ich glaube, Oliver Sorg träumt heute noch von ihm. Der ist ja auch bei dem, als Rebic bei dem ersten Tor schon, hat er seinen Körper dazwischen gestellt. Da war nichts zu machen für den Gegenspieler.
Ja.
Und bei dem 3-1, als er vorbereitet hat, überragend für de Guzman, auch wieder Haller vorbereitet.
Ja.
Beziehungsweise dann eingeleitet, nicht vorbereitet. Und wie er quasi, wie der Gegenspieler einfach nicht an den Ball kommt, weil er wie an ihm abprallt, als wäre er aus Stein. Und dann legt er noch überragend den Ball in die Mitte. Das ist schon geil gemacht. Ja, also Rebic tut unserem Spiel auf eine Weise gut, die ist schon nicht mehr normal. Das ist, der hat eine Präsenz auf dem Platz. Ja. Der nimmt die Zuschauer durch seine Aktion wieder mit ins Spiel rein. Der hat die Spieler auch mit reingezogen, was wir uns vom Prinz immer erhofft haben. Er übernimmt so ein bisschen die spirituelle Rolle vom Prinz, finde ich auch. Weil Dennis hat ihn nicht so gut gesehen. Ich fand ihn eigentlich auch sehr gut, weil man muss überlegen, der spielt Linksverteidiger, der arme Kerl, Philipp Kostic.
Ja,
das habe ich, das verstehe ich halt auch nicht. Also
der und Rebic haben dann auf der linken Seite wirklich, die haben sich auch gegenseitig immer wieder angefeuert und probiert irgendwelche, keine Ahnung, ein paar Hackenkombinationen zu machen, egal.
Ja.
Aber ich finde, Ante Rebic, dieses Loblied, was ich jetzt gesungen habe, ist auch noch viel zu kurz. Mir fehlen aber tatsächlich die Worte, wie viel er mir selber bedeutet und was er für das Spiel von Eintracht bedeutet. Der ist da rumgelaufen. Das wirkt wirklich keine Ahnung, das wirkt wie der erste Spieler, den du dir in dein MyClub Pro Evolution Team holst, wenn du alle schlechten Spieler noch hast und du hast halt nur diesen einen Star, den du kriegst, weil du das Spiel gekauft hast und den kriegst du als Bonus dazu. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, der gehört hier nicht hin. Also das ist eine Qualität, die ist über allen und ich hoffe so sehr, weil ich hatte zwischendrin Lackeheim auf dem Boden, das wird für mich neben irgendwelchen Vorsprüngen zu verteidigen oder Rückständen aufzuholen, glaube ich, die dritte nervenanstrengendste Sache für mich die Saison, zu gucken, wenn der auf dem Boden liegt und Angst zu haben. Dass
er bloß nicht verletzt, das stimmt.
Ja, gut, wobei er da nicht der Einzige ist. Also da bin ich generell momentan so ein bisschen sensibel. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesagt, stimmt. Wenn da irgendwie sich einer über den Platz rollt. Ich hätte auch Angst, wenn sich ein Da Costa oder irgendwas verletzt, weil irgendwie dann nachher ein Russ auf der Außenbahn.
Hilfe. Nee, den will ich auch auf jeden Fall da nicht sehen. Aber um nochmal ganz kurz auf Basti wegen Kostic zurückzukommen. Klar, für das, dass er im Endeffekt auf einer fremden Position spielt und da macht er schon seinen Job ordentlich. Ich muss aber einfach sagen, ich hatte eigentlich mir von dem Wechsel mehr versprochen. Und er spielt natürlich da ein bisschen systemfremd, er ist nicht gewohnt. Aber so diese, gerade die Abschlüsse aus dem, auch mal aus 30 Metern, was er eigentlich kann, er hat es ja drauf, er hat die Technik, er kann es, das sehe ich viel zu selten, die Dinger kommen danach teilweise zu ungefährlich, zu platziert, mitten aufs Tor, das sind einfach so ein paar Sachen, der ist auch noch bei weitem nicht an dem Leistungsstand, wo ich ihn gerne sehen würde, von der Position aus, du hast ja schon gesagt, linker Verteidiger, zwangsläufig, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Paradedisziplin, aber hat schon seinen Job ordentlich gemacht, da bin ich schon voll bei dir.
Ja, ist natürlich so ein bisschen schwierig. Er hat es ja ein paar Mal versucht, aber wie du schon sagst, da war noch nicht so richtig der Drall drauf, aber ja, vielleicht muss das halt auch erst reinkommen. Aber die Frage, die ich mir dabei halt immer stelle, ist, warum zum Henker spielt er halt überhaupt da hinten als Linksverteidiger? Das ist halt auch irgendwie überhaupt nicht seine Position. Also, ich meine, der Williams Keim, ja, dann nachher vielleicht das auch nochmal irgendwie so ein bisschen Schonzeit oder irgendwas, aber
ja, aber es ist auch schon krass, dass ein Kostic dann in dem System Willems komplett verdrängt hat, ne? Und der kam ja erst sehr, sehr spät. Ich weiß gar nicht, wann kam denn Willems? 80. Minute oder so? Also, es war wirklich, habe ich noch gedacht gehabt, Wahnsinn.
78.
Bin nämlich davon ausgegangen, dass der verletzungsbedingt, dass Willems
war
nicht fit ist.
Einfach nur so ein bisschen Erholungspause, wie heißt das? Belastungssteuerung nannten das andere Trainer.
Okay, weil, also ich hätte nicht damit gerechnet und wie gesagt, also wenn natürlich das Ergebnis dann 4-1 am Ende ausgeht, beschwere ich mich als letztes.
Ja, genau. Und am Ende dann noch Jovic mit einem wunderschönen Tor in der 89. Also da durften sie quasi alle mal irgendwie heute oder da an dem Sonntag schießen. Und waren für uns halt einfach am Ende auch sehr, sehr wichtige 3 Punkte, um eben nicht den Baum da zum Brennen zu bringen, sondern da halt einfach so ein bisschen Ruhe in die ganze Gegebenheiten und in die Woche irgendwie reinzubringen. Also das war schon, wenn wir da jetzt nur einen Punkt geholt hätten gegen Hannover, ich glaube, dann wäre die Stimmung schwer ins Wanken gekommen.
Gegen Hannover musst du aktuell punkten und gerade bei der Auffassung, wie die waren, Basti hat es am Anfang richtig gesagt, wir haben die dominiert, wir haben das Spiel vorgegeben, wie es funktionieren soll, zumindest ab einer gewissen Spielzeit. Was mich überrascht hatte, waren so diese harten Fakten zum Spiel waren, dass wir nur 66% Passquote hatten, die Gegner 66, Ballbesitz hatten wir auch nur 41, Hannover 59, ist mir zumindest im Stadion gar nicht so vorgekommen, dass eigentlich von dieser Faktenlage her Hannover das Spiel mehr im Griff hatte, kam ja eigentlich eher so, als hätten wir es sehr gut im Griff
gehabt. Im Griff würde ich jetzt nicht wirklich sagen, aber wir haben halt in der zweiten Halbzeit schon so ein bisschen dann diese Konterspielweise gehabt, sozusagen von wegen, hier habt ihr den Ball, jetzt probiert mal und den so ein bisschen den Raum da überlassen und in der Hoffnung, dass sie halt einfach die Räume auch aufmachen, weil das mussten sie ja dann auch irgendwann tun, die standen ja dann extrem unter Druck und diese Räume haben wir dann halt auch genutzt. Da musst du, also, wenn du weißt, dass du jetzt wieder eine englische Woche mit einem wichtigen Spiel am Donnerstag vor dir hast, dann rennst du jetzt halt in der zweiten Halbzeit halt auch nicht mehr so viel, wie du musst, wenn du schon 2-0
ja,
vorne
das
liegst.
Das schlägt sich natürlich dann ordentlich dort nieder, ja. Da hast du recht, ja.
Aber das war alles in allem, wollen wir es nicht auch nicht zusätzlich erinnern, das war schon in Ordnung, wie das gemacht wurde. Das 3-0
ja,
und dann
absolut.
Das 4-1, das war schon gut gemacht. Also das, wir, ja, wir müssen auch überlegen, so viele Heimsiege, wo wir sagen, die sind klar und verdient rausgespielt, hatten wir auch noch unter Kovac auch nicht. Also das ist wirklich einfach ganz, ganz angenehm, einfach nach Hause zu fahren und du bist auch nicht komplett mit den Nerven am Ende, weil es nicht spannend war, sondern das war eigentlich natürlich keine überragende Leistung, aber die Nummer war zu keinem Zeitpunkt eigentlich gefährdet.
Wir hatten unter Kovac auch sehr, sehr wenig Spiele, wo wir mal irgendwie mehr als 2 Tore geschossen haben.
Ja, siehst du, das meine ich. Und das war einfach, und das ist, glaube ich, auch eine kleine Erklärung für die Diskussion, die ihr eben hattet über Kostic. Ich glaube, dass Hütter eigentlich lieber 4-4-2 spielen will, aber merkt, okay, die Mannschaft, das kriegen wir im Alltagsgeschäft noch nicht gut genug hin. Und geht dann so ein bisschen einen Kompromiss ein, in dem Sinne, dass er sagt, okay, ihr habt hier Hasebe, dann könnt ihr euch ein bisschen manchmal auf eine Fünferkette zurückziehen. Aber es kann halt auch mal sein, dass ich als Linksverteidiger jemanden hinballer, der eigentlich kein Linksverteidiger ist, sondern auch Außenstürmer. Dass du so quasi, dann hast du ja quasi trotzdem diese Fokussierung auf die Außen, stabilisierst aber gleichzeitig mit 3 zentralen Mittelfeldspielern irgendwie das Mittelfeld. Das ist halt, das wirkt noch wie ein Kompromiss. Wenn der Kompromiss aber dazu führt, dass wir 4-1 zu Hause gegen Hannover gewinnen, dann soll es mir erstmal recht sein.
Gerne wieder.
Ich hoffe allerdings, und das ist eigentlich nicht mein Ziel, aber das ist, was ich mir hoffe, was irgendwie im Laufe der Saison sich rauskristallisieren wird, ist, dass wir tatsächlich ein klares 4-4-2 spielen, wo wir tatsächlich auf den Außen mit Rebic und Kostic spielen und vorne mit Haller und Jovic. Wenn er das in ein Korsett gepresst kriegt und diese 4 Offensivspieler da sind, da ist mir sogar fast egal, wer auf der 6 spielt, wenn er das hinkriegt mit den 4 da vorne, ja, da können sich aber zumindest viele Mannschaften warm anziehen. Also das wäre schon eine Qualität da vorne. Da ist jeder für sich einzeln auf seine Weise gefährlich. Und das fände ich brutal geil. Also wenn er hinkriegt, dass Jovic, Haller im Sturm, Rebic und Kostic auf den Außen spielen, die auch immer wieder so ein bisschen sich wechseln. Wenn du das wirklich irgendwie abgesichert kriegst, und das kannst du eigentlich, das musst du eigentlich trotzdem hinkriegen, weil du hast dann 2 Sechser und noch eine Viererkette, die sich vielleicht ein bisschen defensiver dann orientieren sollte. Also das fände ich brutal. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Hütte aber auch auf dem Weg dahin ist. Es dauert halt nur ein bisschen, weil du hast halt wirklich wieder so Rückschritte wie gegen Gladbach.
Naja gut, du musst natürlich auch bedenken, du brauchst halt auch einfach mal ein bisschen Ruhe und Raum, um so ein System halt auch mal vollends irgendwie einzustudieren. Und die Frage ist dann halt auch immer, inwieweit willst du jetzt hier irgendwelche Verwirrungen im System stiften in Wochen, wo du halt von einem wichtigen Spiel zum nächsten rennst. Ja? Ich glaube, da müssen wir halt jetzt auch so ein bisschen diese Kompromisse eingehen.
Diese taktische Vielfalt bringt dich natürlich auch weiter, gerade in so Spielen, wenn du natürlich ein bisschen rotieren kannst. Und tatsächlich bin ich auch mit bei dir, Basti, das Potenzial ist eigentlich da. Gerade ein Toro, wenn der gut drauf ist, ist der auf der 6, finde ich wirklich super. Dann hast du noch Spieler wie De Guzman oder meinetwegen auch mal ein Fernandes, wenn er einen guten Tag hat, die da gut mit abräumen können. Die Guzman dann auch ein bisschen offensiv nicht ganz den Drall zu verlieren. Und natürlich vorne hättest du eine mega Gewalt, mega Offensive. Muss natürlich dann immer aufpassen, dass die Räume und auch die Abstände zwischen den Ketten dann nicht zu groß werden, weil wir erinnern uns ja an Zeiten, als wir eben gerade auf der 6 nicht so gut besetzt waren. Und dann war es eigentlich so, wir hatten eine ganz okaye Abwehr, wir hatten einen ganz guten Sturm, im Mittelfeld gar nichts. Und dann bringst du normalerweise das auch nicht wirklich auf den Platz, was du an Potenzial hast. Muss man einfach aufpassen. Aber momentan, gerade wenn Toro, ich hoffe ja, dass er fit bleibt, weil da schon wieder gesagt wird, ein bisschen zieht schon wieder an der einen oder anderen Stelle. Da kriege ich schon wieder einen zu viel. Weil wenn so Spieler wieder ausfallen, die sind genauso wie ein Abraham. Da hat mich sehr gewundert, dass ein Russ doch so eine solide Leistung gezeigt hat. Das kann aber halt gegen einen stärkeren Club. Hannover war einfach auch an einem Tag echt, ja, ich muss mal eigentlich so sagen, wirklich scheiße. Und dementsprechend hat natürlich auch ein Russ, ist nicht ganz so ins Schwimmen gekommen. Jetzt am Donnerstag kann das dann leider schon ganz anders aussehen, wenn wir ja auch anscheinend mit dem Russ zwangsläufig auflaufen müssen, wenn Abraham wieder ausfallen sollte.
Ja, wovon und jetzt erstmal auszugehen ist.
Genau. Aber da kommen wir ja gleich noch
da
zu.
Da kommen wir gleich zu. Toro ist auch für mich ganz klar momentan einer meiner absoluten Lieblingsspieler auf dem Feld. Ich glaube, war das bei euch 93, Basti, wo ihr euch auch so ein bisschen drüber unterhalten, wo ihr gesagt habt, naja, spielerisch jetzt vielleicht nicht so. Ich finde schon, dass der durchaus spielerisch auch so die eine oder andere Lösung für Situationen hat, aber er ist halt auch ein ganz, ganz klarer Abräumer. Also da bin ich echt froh, dass wir den da in der Mitte haben. Und im Zusammenspiel mit der Gußmann funktioniert das ja gerade extrem gut. Also bin ich schon.
Das wäre auch eine Doppeldecks, die ich auch geil finden würde. Das ist schon so ein bisschen, du hast Toro. Aber wie gesagt, für das System, was ich gesagt habe, bräuchtest du wahrscheinlich wirklich auch einen Fernandes drin, der dann wirklich die Löcher stopft.
Ja.
Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Es ist trotzdem, man darf auch, wie wir es gesagt haben, es war Hannover und man darf trotzdem nicht vergessen, dass im zentralen Mittelfeld trotzdem so ein bisschen was fehlt, weil Toro und der Gußmann zumindest bis jetzt auch nicht die konstantesten Leistungen gezeigt haben. Das ist halt einfach so. Die sind auch beide trotzdem bis zu einem gewissen Grad limitiert.
Ja.
Also die werden es nicht rausreißen über einen langen Zeitraum gesehen. Das wird trotzdem meiner Meinung nach mit den Außenverteidigerpositionen unsere Schwachstelle bleiben. Das haben wir ja schon oft angesprochen, brauchen wir jetzt auch nicht, kann man eh nicht ändern. Ich will nur sagen, ich bin gespannt, was Hütter für Lösungen findet, weil diese massierte Zentrale, die wir jetzt hatten, die sehe ich eigentlich dann nicht als Ideallösung an. Weil es mir da trotzdem, und das hast du ja auch in dem Spiel gesehen, trotzdem an vielen Stellen an Qualität einfach fehlt. Da muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, wie du wirklich über die Außen immer wieder die Bälle reinballerst auf die Leute, die dann drinstehen und gucken, vielleicht mal einen nach innen ziehen. Weil ich sehe nicht, dass die Eintracht irgendwie eine Spielkultur über die Zentrale entwickeln wird. Dazu fehlen uns einfach die Spieler, beziehungsweise Giraldes sollte vielleicht so einer sein, der ist aber jetzt verletzt. Und de Guzman zeigt das für mich nicht konstant genug und auch, ja, er ist auch da zu sehr beschränkt in seinen Möglichkeiten. Also er ist für mich auch ein typischer Achter, will ich mal sagen, der jetzt aber wirklich nicht die krassesten Akzente setzt. Aber
ja, da fehlt ein bisschen Hannover, die Qualität, das stimmt, ja.
Genau. Für Hannover hat es aber gereicht. Aber ihr habt es ja schon angesprochen, das wird Donnerstag trotzdem ein anderes Spiel und da werden vielleicht eventuelle Schwachstellen noch deutlicher aufgezeigt, als Hannover dazu in der Lage war. Aber ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, gerade weil durch diesen Sieg, um jetzt das Spiel vielleicht ein bisschen abzuschließen, durch diesen Sieg wir einfach uns auch diese Ruhe erkauft haben, die wir brauchen, um Europa zu genießen. Sowohl die Fans, als auch genau. Das Umfeld, als auch die Mannschaft. Das heißt, wir haben hier keine FC Köln-Situation, dass wir sagen, wir fahren durch Europa, während zu Hause die Wohnung brennt, sondern die Wohnung ist einigermaßen aufgeräumt, muss vielleicht nochmal an einer oder anderen Stelle nachputzen. Die Wohnung brennt aber nicht. Und du kannst ruhigen Gewissens durch Europa touren damit.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr jetzt überlegt, ist das jetzt unser nächster Punkt, Lazio?
Können wir machen.
Dann lass uns doch weitermachen. Überleiten, in dem Sinne, dass ich sage, überlegt einfach, jawoll! Man City!
Erschreck mich doch nicht so, du Arsch!
Ja, 2-1, scheiß Hoffenheim! Nein, auf jeden Fall, dass man sagt, okay, Leute, überlegt euch mal, wir haben jetzt nicht nur gegen Hannover gewonnen, sondern wir haben auch in Marseille gewonnen.
Ja.
Absolute Bonuspunkte und haben jetzt eines der Highlight-Heimspiele, dazu will ich Lazio zählen.
Ja, definitiv.
Eines der Highlight-Heimspiele haben wir jetzt vor der Brust bei noch einigermaßen ertragbaren Temperaturen. Donnerstag, 21 Uhr, komplett Flutlicht, Stadion ausverkauft. Ein paar Auswärtsfans werden auch da sein, die Stimmung wird unfassbar werden.
Oh ja.
Und das ist trotzdem ein Nice-to-Have-Spiel. Das heißt, selbst ein Punkt wäre schon überragend. Wenn wir aus den ersten zwei Spielen Marseille und Rom 4 Punkte hätten, wäre das schon überragend.
Ja.
Und selbst eine Niederlage würde uns nicht aus dem Plan werfen. Das heißt, du kannst dieses Spiel gefühlt zum ersten Mal in dieser Saison einigermaßen auch als Fan befreit angehen. Und das ist geil. Da habe ich so einen Bock drauf. Du musst vor dem Spiel nicht mal dran denken, oh oh, was ist, wenn wir heute verlieren? Nein, du fährst einfach mit diesem Bock und mit dem wir schon kurz nach dem Pokalgewinn hatten, zu sagen, boah, geil Europa, nach dieser Freude von der Auslosung. Die Eintracht spielt am Donnerstag zu Hause gegen fucking Lazio Rom, Immobile, Milinkovic, Savic. Alter, das sind geile Spieler, das wird eine geile Atmosphäre, das ist ein italienischer, bekannter Verein und die Eintracht hat gezeigt, die nimmt Europa ernst und ich habe so einen Bock auf Donnerstag. Ach du lieber Himmel. Grüße! Mein zukünftig.
Der hört man nur so ein kleines bisschen raus.
Wirklich. Alter!
Ein kleines bisschen.
Europa Cup.
Ja. Ja. Also, wie du schon sagst, es wird ein volles Fest. Was denkt ihr denn, wie wir da spielerisch reingehen werden? Also, nochmal mit so einer Offensive kannst du nicht bringen. Auch wenn du sagst, das ist eigentlich ein Bonusspiel, aber da musst du schon so ein bisschen gediegener an die ganze Thematik rangehen. Was wäre denn so eure präferierte Aufstellung?
Präferierte Ausstellung, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, teilweise wird sich die Abwehr schon wieder von alleine aufstellen, denn wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, Abraham wird leider ja nicht zur Verfügung stehen.
Das heißt, nehmen wir da mit einer Innenverteidigung aus Russ und Ndicka.
Ndicka, genau. Und jetzt muss man natürlich
Russ
schauen.
Nicht reinnehmen. Ich würde verletzt stellen.
Echt? Ach du je.
Ja. Ich würde, das wäre mir lieber. Gegen schnellen Immobilier, da will ich einen Russ nicht sehen. Da würde ich diese Härte haben wollen und Rom ist, glaube ich, vorne auch, was die Lufttorheit betrifft, nicht allzu gut aufgestellt. Das heißt, die können da alles rausklatschen. Ich würde mit aller Härte Fallett und Ndicka würde ich in der Innenverteidigung spielen und Hasebe auch noch. Also quasi Dreierkette.
Okay.
Links Fallett, rechts Ndicka. Ja.
Also mit Fallett kann ich gar nichts anfangen, weil ich fand, er hatte sowohl Tempodefizite als auch Stellungsspieldefizite und da ist ein Russ mir eigentlich noch lieber. Also gerade auch, er hat ja wirklich ein ordentliches Spiel in Hannover. Klar, kannst die Stürmer nicht miteinander vergleichen.
Ich würde sagen, es ist halt Hannover, ja. Also hier.
Aber ein Fallett, ach du je, meine, ja gut.
Aber Fallett hat halt in den Spielen, wo wir ihn jetzt bislang gesehen haben, halt dann auch eher irgendwie so als verkappter Linksverteidiger gespielt gegen schnelle Außenstürmer.
Ja,
da ist es halt auch Pest gegen Cholera. Also da hättest du, egal wen du von den beiden da hinstellst, die sehen da irgendwie alt aus, ja. Also
gut, aber wir können es ja mal mit einem Slash versehen.
Genau.
Ich sag Fallett, ja. Aber wir sind uns eigentlich Dreierkette, oder?
Ja.
Also Hasebe, Ndicka und Russ oder Fallett. Dann würde ich links Williams stellen und rechts Sakura.
Genau.
Da würde ich jetzt auch von ausgehen, dass das so kommen wird. Ja. Gehe ich auch mit. Dann wird es davor jetzt spannend.
Dann wird es jetzt sehr spannend, ja.
Ich denke, Fernandes und Toro.
Ich würde auch denken, Fernandes und Toro, habe ich auch stehen.
Ja. Dann haben wir noch...
Drei für vorne,
das heißt...
Ich denke, Haller ist gesetzt, oder?
Ich würde Kostic, Haller, Rebic sehen.
Oh, klingt gut, auf jeden Fall.
Kostic, Haller, Rebic. Ja. Ja. Fände ich gut. Das heißt,
ich hätte ja sogar gerne Manjovic von Beginn an gesehen, aber ich denke, es ist einfach, Kostic ist dann vielleicht doch eher der Spieler, der zumindest auch ein bisschen mehr mit nach hinten arbeitet.
Na, die Frage ist halt auch so ein bisschen, willst du halt wirklich viel über die Flügel gehen oder musst du irgendwie mit dem Brecher durch die Mitte?
Das finde ich bei denen, mit Rebic dann auf der einen Seite einen Hybrid, das ist ja dann egal, das kannst du ja gucken.
Aber da war ja.
Wie es auf dem Spielfeld gestaltet. Und Kostic würde ich halt tatsächlich gerne mal einfach als Außenstürmer sehen, dass er auch selber vielleicht von der einen oder anderen Defensivaufgabe entbunden ist. Also natürlich nicht von allen, aber von der Intensität der Aufgaben, will ich es mal nennen. Und dass er vorne ein bisschen abgehen kann, befürchte aber, dass er einer derjenigen ist, der jetzt auch, glaube ich, mal eine Pause kriegt, weil er schon eigentlich fast jedes Spiel jetzt gemacht hat, oder?
Kostic, ja.
Der hat jetzt fast jedes Spiel gemacht, auch lange, auch wirklich lange, ja.
Ja, das könnte natürlich dann sein, dass wir da vielleicht...
Gacinovic eher sehen.
Dass du einen Gacinovic siehst und dem würde ich das auch wünschen, weil, und das ist eigentlich auch ein Sonderthema, über das wir fast reden können.
Der ist so ein bisschen runtergefallen.
Verlierer der letzten Wochen.
Ja, weil das Ding ist... Ja, wie soll man das? Also, Gacinovic, von ihm habe ich eigentlich immer viel gehalten und tue ich auch weiterhin. Er wirkt aber so, als wenn er mit dieser zentralen Rolle überfordert ist.
Ja.
Das heißt, der ist zu nervös in seinem Spielaufbau, der ist zu nervös in seiner Handlungsschnelligkeit, hat aber trotzdem noch gewisse Qualitäten. Das heißt, vielleicht würde ich bei ihm einfach erstmal einen Schritt zurückgehen, um eventuell irgendwann wieder zwei nach vorne zu gehen, um ihm zu sagen, okay, wir setzen dich wahrscheinlich erstmal nur als Außenspieler ein. Ja. Weil da sind die Aufgaben trotzdem nicht so komplex wie in der Zentrale. Das heißt...
Ja, ich glaube, er hat sich da selbst auch so ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt mit den Aussagen vor der Saison, dass er da halt eben auch Führungsrollen und so übernehmen will. Das ist vielleicht auch alles ein bisschen zu viel für ihn. Im Chat kommt gerade eben nochmal eine sehr wichtige Ergänzung von Tron, vielen Dank. Willems können wir gar nicht spielen lassen, weil der gelb-rot gesperrt. Ne?
Stimmt.
Schiri, der hat schon
auch
gelb.
Auch wieder gesperrt, stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Genau, also merken für den Rest der Saison Willems einfach immer gesperrt.
Dann würde ich halt Tabata dann hinstellen, sorry.
Ist der schon wieder so fit?
Nein, dann lass uns doch, da muss halt Kostic.
Dann wird Kostic wieder dahin spielen, dann ist nichts mit Pause.
Dann muss Kostic leider wieder dahin, dann würde ich aber das Mittelfeld umstellen, dann würde ich genauso wie gegen Hannover spielen, dann würde ich nur mit Rebic und Haller vorne spielen.
Ja, Und dahinter?
Und dann, ja, das ist blöd. Ich wollte ja eben nicht eigentlich, dass Gacinovic das spielt. Also ich sag jetzt mal, ich würde gerne, was ich gerne tatsächlich sehen würde, ich würde gerne Marco Fabian sehen. Als diesen Mini-Zehner, den wir da haben.
Auch nicht schlecht, ja.
Also ich würde gerne drei vorne sehen mit Fabian, Rebic und Haller.
Ja.
Das sind dann quasi die drei. Dann hast du Kostic und der Kostic auf den Außen. Hast hier Toron, Fernandes in der Mitte.
Ja, also mein Gefühl. Also
ich würde eigentlich fast dieselbe Aufstellung wählen, nur dass ich Alan und Fabian tauschen würde.
Ja.
Und der Guzman.
Da gehst du aber nicht mit, René, ne? Was meinst du?
Ich bin mir ziemlich, also das wäre wär auch gerade eben so vor dem Einwand im Chat so ein bisschen meine Richtung gewesen, jetzt mit dem Fakt, dass Kostic wahrscheinlich da hinten spielt, noch viel mehr. Ich gehe davon aus, dass du da vorne so ein Dreieck mit zwei Stürmern und dahinter einem Zehner sehen werden. Ich glaube aber, dass es entweder Alan ist und dass das Hannover jetzt quasi so der kleine Test war, oder dass anstatt Alan ein De Guzman da reinkommt, weil ich glaube, dass Gacinovic so ein bisschen in der Tat sich rausrotiert hat. Was ich auch sehr schade finde, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist mein Gefühl, sagt, der kriegt momentan wenig Einsatz. Stimmt, Alan darf gar nicht, kommt natürlich auch gerade im Chat, der ist ja gar nicht spielberechtigt für die Euroleague.
Fabian auch nicht.
Fabian auch nicht, stimmt.
Ziel, hab ich mir alles neu überdenkt.
Mein Gott, vielleicht sollten wir nochmal von vorne anfangen.
Vielleicht kommt Studera.
Nee, also das glaube ich nicht. Stimmt, Alan ist nicht spielberechtigt.
Es liegt an dieser offiziellen Liste, die da genau, mit Spielern vorab eingereicht
genau, wird. Genau, weil da ja irgendwie ein gewisser Anteil von eigenen Spielern und so weiter mit rein müssen, tralala, hin und her, hast du nicht gesehen. Ja, in dem Fall wird es dann wohl so sein, dass dann in der Tat De Guzman oder Gacinovic da auflaufen. Ja. Aber dann wirst du definitiv mit so einem Dreieck da vorne agieren.
Ist dann wahrscheinlich die beste Variante.
Ja, und dann am Anfang mit Haller und Rebic und irgendwann je nach Erschöpfungszustand einen von den beiden raus und dafür dann Jovic rein.
Damit kann man doch gut leben eigentlich.
Ja, ist halt dann doch auch wieder ein bisschen offensiver. Also
wäre denn ein Müller spielberechtigt?
Ja.
Ja, bestimmt, oder?
Ja.
Obwohl, der hat jetzt auch in den letzten Spielen wirklich nicht so toll gespielt.
Bei dem muss man auch mal sagen, der ist auch, für den sehe ich in dem aktuellen System, bevor wir dieses 4-4-2 nicht etabliert haben, sehe ich für den gar keinen Platz. Für mich, ich sehe den, ehrlich gesagt, das ist für mich eher ein Rebic-Ersatz. Als zweiter Stürmer neben Haller oder neben Jovic. Das ist für mich gar kein Außenstürmer. Also das ist für mich fast eher eine zweite
Mindestens
Spitze.
Nicht so, wie sie in den letzten Spielen agiert haben, weil da war ja die Abstimmung zwischen einem Da Costa und einem Müller, die war ja grauslich. Also
ja, ja, das geht nicht.
Den hättest du auch ganz vom Feld runterlassen können, den Müller, das wäre auch keinem aufgefallen. Also den würde ich an der Stelle in der Tat auch nicht sehen. Also dann gehen wir es nochmal durch. Da Costa, Kostic als Außenverteidiger offensive Art und Weise. In der Mitte ein dicker Hasebe Fallett.
Genau.
Davor ein Toro und ein Fernandes. Und vorne dann eine Offensive bestehend aus Haller, Rebic und ja, dann nehmen wir Gacinovic.
Ja, schön.
Klingt jetzt erstmal auf dem Papier nicht so wahnsinnig schlecht.
Wenn wir nicht gegen Rom spielen würden, auf jeden Fall.
Ach ja, komm, also gibt nur Haier oder Feier. Ja? Also,
ja, das ist ja das stimmt. Dieses Ding werden wir wahrscheinlich auch, natürlich musst du das Grundgerüst stimmen, aber das musst du über die Mentalität gewinnen und über vielleicht, genau, dass es ein besonderer Abend wird. Also das haben wir alle schon wieder erlebt.
Ich weiß halt auch nicht, das ist ein guter Punkt, Basti, ob da dann Gacinovic und Fallett die richtigen Spieler sind, weiß ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, gerade über Mentalität ist eher ein Russ jemand, der mir da besser gefallen wird. Und auch vorne, denke ich, ein De Guzman ist dann doch auch jemand, der da vielleicht doch noch mehr Akzente nach vorne bringen kann, der auch ein bisschen mehr im Rhythmus ist. Gerade
vielleicht
weil es
auch
eher
international erfahren ist, ja, da hast du schon.
Genau.
Ja. Ja, das wären so, glaube ich, die einzigen beiden Wackelkandidaten, die wir haben, dass das da vorne
Teilweise stellt sich ja von selbst auf.
Ja, klar.
Die Abwehr ist super, super schwierig. Endicke hat ja echt ein gutes Spiel gemacht jetzt wieder. Muss man ja einfach mal schauen, der also, ist halt auch noch jung.
Ich wollte gerade sagen, wenn du überlegst, der ist irgendwie, der ist 19, ja, und daneben hast du dann irgendwie einen Russ stehen, der gefühlt irgendwie dreimal so alt ist.
Ja.
Ja, aber wenn du dir mal die Altersunterschiede da anguckst, ja, du hast dann Russ und einen Hasebe, ja, und daneben steht halt ein Dicker und der halt auch.
Ist aber eigentlich das, was wir uns doch immer gewünscht haben.
Ja,
alte, erfahrene mit jungen, spritzigen Kerlen.
Nein, das habe ich mir nicht gewünscht. Das kann ich sagen. Ja, aber es wird. Ja, ich kann mir mittlerweile, jetzt haben wir so viel drüber geredet, ich kann mir mittlerweile sogar auch vorstellen, dass Haller vielleicht auch eine Pause kriegt und einfach Jovic von Anfang an spielt, weil er halt gegen Marseille auch dieses Ding echt brettermäßig macht.
Ja, gut, das ist natürlich auch noch so der Punkt. Haller ist natürlich dann auch, du hast auch einfach je nach System und Gegner hat er mal extrem gute Spiele und mal weniger gute.
Da, ja, aber dann würde ich vielleicht, wenn ich das jetzt entscheiden müsste, dann würde ich trotzdem sagen, dann soll Haller sich jetzt nochmal richtig reinbrettern und dann in Hoffenheim aussetzen. Weil in Gladbach hat er echt nicht gut ausgesehen. Für so ein Auswärtsspiel ist er vielleicht dann auch gar nicht geeignet, sondern er braucht wirklich, Haller braucht halt eine offensivere Ausrichtung und niemanden neben ihn. Das ist einfach so. Ja. Und wenn du in Hoffenheim vielleicht ein bisschen abwartender spielen willst, dann ja.
Dann vielleicht ja. Aber wir können, glaube ich, festhalten, es wird, was die Rahmenbedingungen angeht, ein absolutes Fußballfest, wie du schon gesagt hast, Donnerstag, 21 Uhr, Flutlichtspiel, Heimspiel in der Euroleague. Das heißt, wir können eigentlich auch damit rechnen, dass es da grandiose Stimmung auf den Rängen geben wird.
Stimmt doch, eine schöne Choreo, oder?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Genau, und die Frankfurter Verkehrsbetriebe haben auch ein bisschen Choreo geplant. Die lassen halt einfach mal die Straßenbahn wegfallen.
Ja, das ist relativ wichtig für alle Anreisenden. Schaut euch frühzeitig um. Straßenbahnen, insbesondere ab Hauptbahnhof, fahren nicht.
Yes, Gleisbauarbeiten, da wird einiges an Betrieb in den Straßen, in den S-Bahnen sein. Also entweder lieber einen Zug früher fahren oder, ich weiß nicht, gibt es einen Marsch zum Stadion? Gibt es wahrscheinlich diesmal nicht, weil unter der Woche.
Habe ich nicht, zumindest nichts gelesen.
Also von daher guckt euch da mal nach irgendwie alternativen Anreisemitteln an. Was wäre denn so eure Tippsituation für das Spiel?
Puh, soll ich mal anfangen?
Ja, dann fangen wir an.
Ich tippe tatsächlich, dass das Spiel so ähnlich laufen könnte wie gegen Marseille. Also ich hoffe, dass wir 2-1 am Ende als Sieger rausgehen.
Mhm. Basti.
Ich sag 1-1.
Wäre auch, glaube ich, so ein solides Ding. 1-1. Offener Schlagabtausch bis zur 81. Minute, dann Kopfballtor nach Ecke und dann 10 Minuten Zittern des Todes.
Okay. Also 1-0 ist dein Tipp, ja?
Yes.
Gut.
Genau. Wahrscheinlich irgendwie noch zu Unrecht gegebener Eckball, weil, weiß ich nicht, Handspiel vorher oder irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas komisches, fieses, aber mit viel Glück für uns.
Das Hauptsache, so mein, wir gewinnen.
Hauptsache, wir gewinnen, genau. Das wäre so ein bisschen mein Tipp. Würde ich allerdings auch kein Geld draufsetzen momentan.
Sehr gut.
So, da hat Basti es schon angesprochen. Das nächste Spiel ist dann wieder an einem Sonntag, 15:30 Uhr. Wir dürfen auswärts nach Hoffenheim. Also, schau, nicht ewig weit.
Sinsheim ist um die Ecke, das stimmt, ja.
Genau, das macht es aber halt auch nicht schöner. Ist halt einfach so. Da dürfen wir dann am Sonntag hin. Und
Wein im Auswärtsblock, das ist das einzig Gute an Sinsheim.
Wein im Auswärtsblock.
Ja, genau.
Stimmt. Was Basti letztes Jahr hier mit seiner Weinschorle.
So ist das.
Ja, aber diesmal leider sonntags werde ich nicht so viele Weinschorlen trinken.
Da werden, glaube ich, einige nicht so viele Weinschorlen trinken.
Aber was ich vielleicht machen werde, ich rufe jeden auf, euer Leintracht-Fans, ja, ein bisschen provokativ sein, das lasse ich mir nicht nehmen. Vielleicht könnte man sich ja so diese, man kennt ja diesen Mundschutz vom Streichen.
Ja.
Vielleicht sollte man sich den anziehen, bevor
der Lippenleser kommt.
Bevor der Lippenleser kommt und alles auswertet, was man dort in dem Block schreit oder sagt.
Genau. Also vielleicht, könnte natürlich in der Tat so ein bisschen Entertainment-Programm am Rande sein, nach all den Thematiken, die da jetzt irgendwie in den vergangenen Wochen wieder zwischen Herrn Hopp und Fanszenen anderer Vereine passiert sind, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, die Fans der eigenen Mannschaft waren jetzt am vergangenen Wochenende nicht viel besser drauf. Nicht, dass sie jetzt irgendwie Leipzig oder Timo Werner irgendwie mögen würde, aber ne, ist halt auch irgendwie Wasser predigen und Wein saufen, ne? Wenn wir schon bei Wein gerade eben waren. Und jetzt kommt.
Meinst du Hoffenheim-Fans,
ja? Ja, ja.
Haben Gündogan auch ausgepfiffen.
Stimmt, haben Gündogan ausgepfiffen. Nein. Aber da haben sie natürlich jetzt, sind sie nicht unflätlich geworden, was Beschimpfungen angeht.
Naja, aber ich erwarte von so einem tollen Fairplay-Verein, der sich so engagiert und dessen Mäzen quasi die Welt täglich rettet, dass sowas
mehrmals
vorkommt.
Mehrmals
dass
täglich.
Sowas bitte nicht vorkommt.
Ja.
Also der Dietmar Hopp, wie hat der Rainer Kallmund das gesagt? Altenhilfe, Krankenhilfe, Sozialhilfe, der Herr hat so viel getan für alle Leute. Also da.
Für jeden. Außer für diesen Podcast. Für diesen Podcast hat er nichts getan. Das möchte ich an dieser
Stelle. René, das sagst du wahrscheinlich schon, wir wissen es nicht.
Ja, aber man kann schon davon ausgehen, dass wenn jetzt eine Frankfurter Fanszene dahin unterwegs ist, die natürlich auch nicht nur mit irgendwie zwei oder drei Hanseln da am Sonntag aufschlägt, sondern schon mit ein paar Mann, da wird man schon den einen oder anderen Spruch auf Plakaten oder sonst irgendwas lesen. Also das wird wahrscheinlich von vornherein keine so unaufgeheizte Stimmung sein.
Bin gespannt. Ich werde dort sein. Grüße an alle, die auch dort sind.
Genau. Also wenn wir nächste Woche ohne Basti aufnehmen, wisst ihr warum. Dann war der Lippenleser wieder unterwegs. Spielerisch ist es jetzt auch wieder so ein Ding auf Augenhöhe. Wir haben wieder mal ein Spiel gegen den Tabellennachbarn. Letzte Woche war es Hannover, die unser Tabellennachbar war. Dieses Mal ist es dann Hoffenheim, der unser Tabellennachbar ist. Und da ist exakt irgendwie alles gleich. Gleiche Anzahl an gewonnenen Spielen, an Unentschieden, an verlorenen Spielen. Gleiche Tordifferenz, gleiche Punktzahl. Quasi eineiige Zwillinge.
Jeden Fall. Oder? Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall Chancen, auch bei diesem Spiel Punkte mitzunehmen. Müssen es nur gut anstellen.
Dennis, ist ein bisschen leise, ist nur bei mir so?
Nee, irgendwie hat Dennis gerade eben das Mikro verschluckt. Nee.
Hallo, hallo?
Immer noch nicht. Du hast dein Mikro verschluckt.
Ja.
Ja.
Ich wäre auch in Hoffenheim mit einem Unentschieden zufrieden.
Ich glaube, auch mehr ist da jetzt auch in der aktuellen Situation nicht drin.
Ja, aber...
Also,
ja, so ein bisschen müssen wir uns diesen Kovac-Spirit auch retten und den Prince-Spirit. Die haben auch ihre Probleme. Die haben jetzt auch hier knapp gegen Man City verloren mit großem Aufwand. Die haben auch die halbe Mannschaft verletzt. Also die haben auch ihre Nummern, dass die vielleicht an einem Sonntag nicht ganz da sind, dass man sagt, okay, wir wollen es zumindest probieren und bitte, bitte, bitte anders als in Gladbach auftreten. Also das ist das, was ich auf jeden Fall
erwarte auch. Ja.
Ja, das erwarte ich auch, dass es einfach... Man kann, wie gesagt, es wird durch die Rotation immer so Spiele wie in Gladbach geben, aber ich will das zumindest nicht direkt nach 5 Minuten schon sehen.
Ja, ja. Also einstellungstechnisch dürfte da auf jeden Fall schon mal irgendwie mehr gehen, wobei natürlich auch die Einstellung so ein bisschen davon abhängt, wie das Spiel am Donnerstag dann auch ausgeht, wenn du natürlich gegen Rom mit 3 Punkten da irgendwie nach Hause gehst, dann gehst du natürlich auch mit einer ganz anderen Einstellung und Stimmung da in das Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim. Ja. Also das könnte noch so ein bisschen der Faktor sein, je nachdem, wie wir da unterwegs sind. Ich würde aber mal behaupten, dass wir zumindest spielerisch da jetzt vielleicht, wobei wir haben an dem Wochenende danach ist Ruhe, da ist nichts.
Ja eben, da kannst du nochmal alles rausklotzen.
Ja stimmt, da hatte ich gerade eben gar nicht mehr drauf geachtet. Wenn du da natürlich wieder so eine Pause hast, dann kannst du da natürlich auch ganz ordentlich einfach mal sagen so, okay, jetzt letzte Kräfte mobilisieren und dann machen wir mal 3 Tage Regeneration. Ja, das macht es dann auch schon wieder ganz anders.
Von der Aufstellung könnte es natürlich sein, dass ein Willems wieder zurück rotiert, der darf ja dann wieder spielen.
Also da würde ich dann auf jeden Fall sagen, da hat Kostic dann mal ein Päuschen verdient. Und dann würde ich da wieder einen Willems aufs Feld lassen. Da wirst du, ja, Abraham wirst du wahrscheinlich da jetzt auch nicht unbedingt irgendwie reinwerfen, sondern da wirst du mit Sicherheit dann irgendwie wieder mit so einer Indika-Ros-Hasebe-Geschichte
genau.
spielen. Da kannst du in der Mitte auch wieder mit einem Toro de Guzman.
Ja, da wird schon wieder, da wird schon wahrscheinlich ein bisschen, wie gesagt, da wird es auch nicht so viele Wechsel geben. Vielleicht kann man da diese Fabian-Nummer machen, die ich vorhin angedeutet habe.
Da Fabian-Nummer machen, da wirst du auch mit Sicherheit im Haller.
Dann ist erstmal Pause.
Gönnen.
Nee, der braucht keine. Also ganz ehrlich, du hast schon richtig gesagt, zwei Spiele werden die schon noch drin haben. Es ist auch Anfang der Saison. Irgendwelche Grundlagen müssen ja konditionell da sein, auch mental.
Ja,
die werden schon jetzt nochmal gegen Rom und Hoffenheim Vollgas geben können und sich dann erstmal zwei Wochen chillen können. Also es sollte schon drin sein, Leute. Müssen auch jetzt nicht so tun, als wenn man da irgendwelches Unmenschliche von denen verlangt.
Nee, das jetzt
das
nicht.
Vielleicht aber bei Mannschaften ist, die wirklich immer in Europa überwintern und dann vielleicht mal im Frühling Körner lassen, weil du dann halt, keine Ahnung, am 25. Spieltag und das, was weiß ich, wie viel Europapokalspiel hast. Das sollte jetzt eigentlich noch kein großartiger
Fall. Na, die Frage ist ja eher, willst du mal ein bisschen anderes, also probiert der Trainer mal ein etwas anderes Spielsystem aus und geht dann vielleicht
der soll jetzt mal das von, nein, der soll jetzt das vom Hannover-Spiel nehmen, die zwei Spiele, das hat gut geklappt, dass die zwei Spiele damit noch bestreiten und dann kann er, hat er zwei Wochen weitere zwei Wochen Zeit, um immer einen Schritt näher an sein Idealsystem zu kommen und das muss auch passieren. Und diese Pause brauchen auch ein paar Spieler. Also wir haben es ja noch angesprochen, da Costa ist auch jemand, der arme Kerl, der muss wahrscheinlich jetzt jedes Spiel machen.
Ja, der wird wenig Pausen kriegen. Also der muss auf jeden Fall dann...
Also der schläft unter dem Weihnachtsbaum auf jeden Fall ein.
Der schläft wahrscheinlich schon ein, bevor er den Weihnachtsbaum in der Bude hat. Ja.
Aber trotzdem denkt ihr nicht auch, dass ein bisschen defensiver sein wird als jetzt das die Hannover-Ausstellung? Also ich denke eher, dass wir vielleicht auch bei dem Spiel von der Aufstellung her ein bisschen näher an dem wie gegen Rom jetzt, also zumindest wie wir uns das vorstellen gegen Rom.
Ja, genau.
Also mit einer Doppel-6 vielleicht auch, muss man einfach mal gucken, wie Fernandes da ins Spiel kommt, ob er jetzt wieder voll zurückkommt oder ob doch ein De Guzman eher nach hinten gezogen wird dann. Aber ich denke, da haben wir ein bisschen diese Offensive, die wir jetzt gegen Hannover gesehen haben, auch ein Alan, vielleicht hat er genau das gespielt, was sich ein Hütter vorgestellt hat und wird jetzt insbesondere auch bei dem Spiel wieder, wenn er spielberechtigt ist, spielen. Aber prinzipiell, denke ich, sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt und hoffen wir einfach mal, dass wir verletzungsfrei aus den nächsten zwei Spielen kommen. Und dann sollten ja auch bis in zwei Wochen dann wieder einige Spieler zurückkommen. Ihr habt es ja schon angesprochen, Abraham. Hoffentlich kommt er dann wieder zurück, weil ich fand eigentlich, er hatte gerade einen Formaufstieg und es reißt natürlich dann immer wieder total zurück. Und mit einem Russ oder einem Fallett noch lange die Hinrunde zu spielen, wäre schon nervig.
Ja, das wird, also das wird dann nochmal so ein bisschen spannend, aber ja, also die zwei Spiele müssen da einfach jetzt noch irgendwie drin sein. Da wirst du jetzt auch nicht in die, wie du schon sagst, in die Vollen gehen, sondern da so ein bisschen defensiver agieren, aber ja, total verstecken brauchen wir uns da jetzt auch nicht. Was tippt ihr es denn gegen Hoffenheim? Ist zwar noch ein bisschen hin, aber
schwierig. Ich erhoffe mir selber Ergebnis auch 1-1.
Du sagst auch 1-1. Ich würde da mitgehen. Dennis. Und Dennis jetzt verloren.
Jetzt ist er ganz weg, er wurde immer leiser.
Er wurde immer leiser und da hat es ihn abgedreht. Dann fragen wir Dennis gleich nochmal, aber ich nehme an, er wird mit einem Unentschieden da dann auch durchaus mitgehen wollen, aber wir prüfen das gleich nochmal. So, dann erreichte uns noch eine höhere Frage, die hätte ich vorhin fast eingeschoben, aber dann waren wir ja schon quasi inhaltlich bei Lazio, deswegen habe ich die jetzt ein bisschen nach unten sortiert. Und zwar gab es heute einen Artikel in der Frankfurter Rundschau, in der Marco Russ als, wo haben wir es? Ich hatte es hier vorhin irgendwo aufgemacht. Habe ich schon wieder zugemacht. Als hier so Leaderfigur im Kader dargestellt wird. Und da war so die Frage, die von Benedikt an uns gestellt wurde, wie denn so unsere Meinung dazu ist. Ich weiß nicht, Basti, hast du den Artikel gelesen?
Nochmal, du, ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden, weil ich hier ein paar Ausfälle hatte. Was, also die Frage hat sich auf was bezogen?
Die Frage bezieht sich auf den FR-Artikel heute, in der Russ als Leader-Typ dargestellt ist. Und die Frage ist, wie denn da so unsere Meinung dazu ist.
Ich habe da eine andere.
Ja, dann teile sie uns mit.
Ich sehe ihn nicht als Leader. Klar ist er qua seiner Dauer, die er hier ist und den Sachen, die er schon erlebt hat, ist er vielleicht in der Kabine einer oder einer, der auch wirklich jungen Spielern Ratschläge geben kann.
Ja.
Für mich hat er aber, also für mich, das ist wirklich, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ich hocke da leider nicht in der Kabine, aber für mich fehlt, bei ihm fehlt mir A, dass er so ein cooler Typ ist wie der Prince, dass er ein ernstzunehmender Typ ist, auch irgendwie, wie ja, wo du denkst, okay, der hat wirklich schon ganz viel erreicht, das hat er für mich nämlich nicht, weil eigentlich ist er außer bei der Eintracht überall irgendwie in Wolfsburg auf die Nase gefallen. Mhm. Er ist vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er dieses Vakuum, was der Prince hier hinterlassen hat, dass er das füllen kann. Er ist mit Sicherheit einer der Führungsspieler, aber das liegt halt eher daran, dass es weniger andere gibt, als dass er vom Typ her einer ist. Also man merkt vielleicht an meinen Ausführungen, dass ich nicht der allergrößte Russ-Fan bin.
Ja, ein bisschen.
Aber das ist gar nicht so negativ gemeint, wie das jetzt klingen soll. Ich habe das jetzt wirklich nur unter der Prämisse besprechen wollen, ist er wirklich der Leader der Mannschaft? Und da sehe ich ihn nicht, weil da auch noch dazu kommt, dass es als Leader, würde ich mal denken, dass du eigentlich auch leistungsmäßig ein bisschen herausragen musst. Also es kann nicht sein, dass du in der Mannschaft spielst, der schlechteste Spieler bist und bist aber quasi trotzdem der Leader. Das ist für mich so ein bisschen so. Und das ist ja auch nicht nur seine Schuld. Seine Qualitäten sind halt beschränkt, aber was man sagen muss, und da will ich ihn jetzt auch mal wieder ein bisschen positiver darstellen, er holt halt als seine Möglichkeit wirklich das Maximum raus und dazu gehört ja auch eine gute Einstellung. Und wenn er diese Einstellung an Mitspieler übertragen kann, dann ist schon viel gewonnen. Aber als wirklich als Leader oder so sehe ich ihn nicht.
Dennis, was ist deine Meinung?
Ich bin eigentlich da voll und ganz Bastis Meinung. Also gerade wenn du natürlich so einen Leader-Typ vergleichst, ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch wieder gut.
Ja, sehr gut.
Das ist schon mal sehr gut. Dann muss man schon sagen, Kevin Prince Boateng im Vergleich zum Russ ist natürlich ein Vergleich, da wird Russ immer den Kürzeren ziehen. Auf der anderen Seite, eventuell, wo er seine Stärken hat, ist einfach auch so ein bisschen die jungen Leute ein bisschen, ja, ich sag mal, auch zu motivieren, wenn du mal nicht spielst. Ein Russ ist eigentlich jemand, der keine Unruhe in die Mannschaft bringt, auch wenn er mal nicht spielt, weil er ist einfach, er bringt da eine Ruhe rein, er bringt da ein bisschen Gelassenheit mit, hat natürlich da auch viel erlebt, auch neben dem Platz dementsprechend. Ich denke, in der Hinsicht ist er auf jeden Fall ein Vorbild, ein Leader, finde ich auch ein bisschen hochgegriffen. Da hoffe ich, dass ich vielleicht andere Spieler, die momentan noch nicht so in dem Blickfeld sind, vielleicht dann auch ein Toro, könnte ich mir sogar, das sind so typische Positionen, so ein schöner defensiver Mittelfeldspieler, der mir da gut gefallen würde, wenn er da ein bisschen mehr Durchsatz noch hat und ein bisschen mehr auf dem Platz noch Präsenz zeigen kann. Das ist natürlich was, der auch durch einen Foul dann nicht gleich einen Elfmeter oder eine total gefährliche Situation erzeugt, sondern einfach da auch nochmal durch einen faulen Statement setzen kann. Da wäre für mich eigentlich eher so ein Spieler, Toro oder ähnlich, De Guzman, wenn er natürlich ein bisschen von der Qualität her noch zulegen kann. Mhm. Das sind dann eher für mich Leader-Typen. Ein Russ wird da, denke ich, auch in naher Zukunft oder auch wahrscheinlich in ferner Zukunft nicht mehr dazugehören. Meine Meinung.
Ich glaube, das größte Problem bei der ganzen Thematik ist, dass wir automatisch halt anfangen, ihn mit Boateng zu vergleichen. Und das sind halt zwei vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen und auch so ein bisschen Typen. Also ich gehe total mit, wenn bei dem, was Dennis gesagt hat, dass er quasi einfach aufgrund der Erfahrung, die er hat und der Zeit, die er jetzt im Verein ist, gut helfen kann, die Spieler, die jetzt neu kommen, gerade die jungen Spieler da zu integrieren. Und er macht auch durchaus mal den Mund auf dem Platz. Aber wirklich der jetzt irgendwie mit breiter Brust da vorne rangeht, ist er nicht. Aber das wird er auch nie sein und ich finde es schwierig, ihn da halt eben mit einem Boateng zu vergleichen, weil das einfach komplett unterschiedliche Voraussetzungen und Typen sind. Ja, aber trotzdem stimme ich euch beiden zu, auch mit der, wenn man ihn mit einem anderen vergleichen würde, würde er nicht die Leaderrolle einnehmen. Also sehe ich auch
ja,
nicht.
Ja, das ist auch vielleicht ein bisschen zu spät hier. Also da fehlt es halt leistungsmäßig. Das ist halt einfach so. Du hast dann so Spieler drin, die sind vielleicht wichtig für die Kabine, ist ja vielleicht auch, aber das
ja,
ist,
definitiv.
Das ist aber kein Spieler, auf den du dich, weil du hast ihn ja trotzdem nicht immer auf dem Platz dann. Also es ist halt, wie gesagt, das ist zu wenig dann einfach. Aber es ist ja auch vielleicht gar nicht die Aufgabe von ihm. Also das wenn das wirklich so geplant ist und wenn man ihn da wirklich einreihen will, dann ist es halt nicht sein Fehler. Also versteht ihr, was ich meine? Ja. Wenn du dir eine Mannschaft zusammenstellst und sagst, okay, das und das sind meine Eckpfeiler und du baust da völlig auf ihn, also das wird wohl nicht gemacht worden sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen, es ist schön, dass er da ist, wenn er dann wirklich ab und zu mal reinkommt und das solide macht wie gegen Hannover, dann ist es in Ordnung. Haben wir aber auch gesagt, gegen Mannschaften wie Hannover kann man ihn stellen. In Hoffenheim gegen Joel Linton will ich ihn nicht sehen.
Ja, ich auch nicht.
Ne? Nee, nicht unbedingt. Gut, ich denke, damit ist die Frage von Benedikt beantwortet und dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und da hören wir zum Anfang erstmal das hier.
Rummenigge, Rummenigge.
Oh, I'm a fan.
Danke, danke, danke sehr.
Rummenigge, Rummenigge, all night long.
Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original.
So, wir müssen erstmal auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat und wir hatten da einiges an Nominierten und es gab ein bisschen mehr Verteilung letzte Woche, aber trotzdem mit 30,8% gewonnen haben die Herren Dietmar Hopp und Rummenigge und Hoeneß für ihre wunderbaren Aussagen zu diesem ganzen Beleidigungsgedöns, was wir vorhin ja schon angesprochen haben. Übrigens hart gefolgt auf Platz 2 von Alfred Draxler, der Spielabbruch wegen fiesen Plakaten fordert. Also letzte Woche wieder nur Highlights dabei. Nur Highlights.
Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
Ja. Ich muss gerade mal gucken, mich würde das noch interessieren. Wir hatten doch auch Robin Dutt letzte Woche dabei. Wo war der denn? Auf welchem Platz? Ach, der ist Dritter geworden, mit Ralle Rangnick zusammen, hervorragend. Also
illustre Runde.
Letzte Woche nur Highlights, nur Highlights. Und dann kommen wir schon zu den Nominierten für diese Woche. Und ich weiß nicht, entweder habe ich da ganz viel übersehen, liebe Hörerinnen und Hörer, oder ihr habt einfach ganz, ganz wenig geschickt, weil ich habe in der Tat hier nur eine einzige Nominierung drinstehen.
War nicht so viel los vielleicht.
Ich weiß ich nicht. Also, wir haben eine Hörernominierung von Ed Taunus-Sabbel. Und zwar den unseren von uns allen hochgeehrten, geschätzten, geliebten Herrn Grindel für die Aussage, mit der er in einem, was war es, Spiegelartikel hier zur Euro-EM-Vergabe zitiert wurde. Und da vor allen Dingen fällt der letzte Satz da auf, wo es um Philipp Lahm dann irgendwie ging. Und der Satz lautet: Wenn da einer ohne Migrationshintergrund deutlich in die Gesellschaft und den Fußball hineinwirkt und sagt, das Thema ist wichtig, da müssen wir uns kümmern. Das wäre auch eine Initiative, um für eine bessere Grundlage zu sorgen für unsere Vereine vor Ort, wo Integration funktionieren muss. Also, wir halten fest, nur dann, wenn jemand ohne Migrationshintergrund deutlich was in die Gesellschaft hineinwirkt, dann ist das unterstützenswert. Vielen herzlichen Dank.
Ich glaube aber, den Bullshit hat er auch im Sportstudio am Samstag
verlassen,
dementsprechend.
Ich habe es ehrlich versucht, viermal mir das anzugucken und ich bin nicht weiter als über die ersten 90 Sekunden gekommen. Danach war mir so schlecht und ich hatte so viel Wut im Bauch, dass ich es jedes Mal wieder ausmachen musste. Also allein dieses Marketing-Phrasentreschen in den ersten 90 Sekunden, ja. Da geht mir so dermaßen das Messer in der Tasche auf. Boah.
Ja, ja. Nee, er hat ein Messer in der Tasche, hat es gehört.
Du bist ja nicht der Einzige, der rumpöbeln darf.
Ich darf nicht mehr.
Ja, du bist Schiri, der Basti hat schon gelb.
Warte, genau. Bisschen.
Ja, also ganz.
Ja,
ich verstehe.
Sind wir uns einig, ist okay, die Nominierung.
Ich weiß es nicht, ey. Das ist auch alles.
Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Jetzt, ja, ich meine.
Ja, und dann hat er wieder gesagt, klar werde ich mich zur Wiederwahl stellen, weil ich würde doch so gerne an so einem spannenden Projekt mitarbeiten. Dieser Schmierlappen ist echt nicht mehr zu ertragen, sorry.
Ja, aber was wird denn nach außen gezeigt? Nach außen wird gezeigt, dass die EM 2024 bei uns stattfindet. Ja, voller Erfolg. Bewerbung war erfolgreich. Das ist doch das, woran er dann irgendwie gemessen wird, dass da hinten dran irgendwie wieder über 48 Konten und Werbeverträge Geld von links nach rechts geflossen ist, ja, das guckt sich halt keiner an, aber DM ist im Land, voller Erfolg. Projekt geklappt.
Ja, da wünsche ich denen viel Spaß. Also das ist, ja. Gut, dann ist halt so. Ja, gut. Viel Spaß. Das ist halt, also das ist sowas, was mich, das bockt mich fast gar nicht mehr. Das ist irgendwie komisch, aber ist halt so, mein Gott.
Ja, mich auch nicht. Mich regen solche Aussagen auch eher auf, aber die finden wahrscheinlich dann auch einfach nicht dieses,
nee, es ist,
dieses mediale
es
Interesse.
Es werden genug Leute schauen, also es wird hier bei der EM keine leeren Stadien geben. Da ist schon alles in Ordnung.
Da bin ich mir auch sicher, ja,
dann
klar.
Ist, dann ist auch alles in Ordnung.
Du bist schon wieder so leise, Dennis.
Dennis, was ist denn heute los mit dir?
Da sitzt ein Grindel auf deiner Leitung.
Hört ihr mich jetzt wieder besser? Ich kann es leider nicht ändern. Entschuldigt.
Ich mach dich hier mal wieder ein bisschen lauter.
Zum Thema Grindel war es so schön. Er wäre normalerweise auch einer meiner Nominierten gewesen, weil insbesondere auch der Thematik, ich hatte auch das Sportstudio Interview mir fast komplett angeschaut.
Du bist ein harter Kerl.
Ja, es war hart, aber das Schöne war, da fehlt halt völlig die Selbstreflexion, denn die Frage kam ungefähr, ich weiß gar nicht, wie oft die Moderatorin ihn gefragt hatte, ja, wie sehen Sie das denn? Sie werden ja auch kritisch gesehen. Und die Antwort war immer nur, ja, aber ich war doch gerade eben bei der Basis und die stehen alle hinter mir. Und das ist natürlich eine schöne Aussage, wenn du überhaupt nicht darauf eingehst, dass du offensichtlich ein ich sag mal, nicht ganz tragbarer Charakter bist und du aber sagst, okay, aber zwei Leute habe ich gefragt und die haben beide gesagt, das ist in Ordnung, dann haben alle anderen Unrecht.
Ich werde mir ein bisschen was von dieser Taktik abschauen.
Ich finde es nicht schlecht, ja.
Huch.
Dennis ist wieder da, was ist denn da los?
Ich weiß auch nicht, was Dennis hier heute mit seinem Mikro macht, das ist hier Berg- und Talfahrt.
Wieder zu laut, ja.
Ja.
Naja.
Naja, Männer.
Naja, gut. Habt ihr denn noch Menschen, die ihr nominieren wollt?
Nö, fällt nichts ein.
Ja, dann.
Ja, doch, klar. Ich nominiere die TSG Hoffenheim.
Für? Alles.
Für den Aufruf, dass es ja hoffentlich bald in den Stadion Pro-Hopp-Plakate geben soll. Als Solidaritätsbekundung kam ja die Forderung jetzt zutage.
Ja, aber ganz ehrlich, also an wen geht denn dieser Aufruf?
An alle anderen Fanszenen.
Ja, aber ganz
ehrlich. Die denken jetzt wirklich, ich würde es gern wissen. Da wird sowas formuliert, eine Pressemitteilung von TSG Hoffenheim.
Ja, aber glauben die ernsthaft?
Nein.
Dass dann ein Verein wie, was weiß ich, Düsseldorf, Hannover, ja gut, Hannover vielleicht noch. Hannover mit dir auch
nicht. Eintracht, egal wer.
Ja, aber das dass die dann in ihrem eigenen Fanblock Plakate hochhalten, Dietmar Hopp, du bist ein super Typ. Warum? Was haben die mit dem Kerl zu schaffen? Nix.
Das ist ja, ich verstehe es überhaupt nicht.
Ja? Die können da ihren Einkaufszettel vom letzten Wochenende hochhalten. Das ist wahrscheinlich gehaltvoller als so ein Plakat.
Man begreife es auch nicht.
Also allein, wie man dran glauben kann, dass das irgendeinen interessiert, ja. Am Ende sagen sie da wahrscheinlich noch von wegen, ja, aber wir haben es doch probiert. Das hat doch keiner auf uns gehört.
Ja, nee, also so fern von allem würde ich auch wirklich gerne mal sein. Dass die wirklich denken, okay, da gab es jetzt so viele Beleidigungen. Da werden wir jetzt mal auf vorne, das werden die bestimmt machen, weil es gibt noch vernünftige Menschen, dass irgendeiner zu Hause sitzt und sagt, ja, ich mache jetzt hier, danke Dietmar. Warum denn? Wer denn? Wer soll dem denn? Es heißt immer, man muss so Menschen dankbar sein. Warum soll ich dem denn dankbar sein? Was hat er? Also verstehe ich gar nicht. Ich muss den ja nicht beleidigen, das ist ja die eine Sache, aber diese Maschinerie, die da angeworfen wurde, um ihn zu verteidigen, das ist ja nicht zu ertragen, ehrlich gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und es wird mit keiner Silbe drüber gesprochen, warum es vielleicht sogar in Klammern übertriebene Beleidigungen gab. Weil er tatsächlich irgendwie mit Lippenlesern und der Polizei Dortmunder Fanblock gefilmt hat und dort Hausverbote ausgesprochen hat, weil so denen nachgewiesen werden konnte, dass sie Hurensohn geschrien haben. Das ist ja ganz ehrlich, das nimmt langsam Dimensionen an, die sind echt gefährlich auch. Mhm. Weil wer sagt mir, dass es in 5 Jahren so ist, wenn ich dann im Stadion Arschloch sage, dass dann plötzlich, dass ich ein Stadionverbot kriege oder
irgendwas? Ja, da musste ich ein bisschen benehmen.
Dann sage ich irgendwas, keine Ahnung. Sag ich, gib mir meinen, mir fällt jetzt kein Wort ein.
Vielleicht auch besser so.
Dennis die gleiche Uhr wie ich und sage ich, hier Dennis, das ist ja ein Uhrenklon. Und dann sieht das ungefähr so aus, als hätte ich Hurensohn gesagt, aber habe ich Uhrenklon gesagt. Und dann, ja Herr Rott, das war's mit Ihnen hier im Stadion. Guter Sendungstitel übrigens, Uhrenklon.
Was, der Uhrenklon?
Uhrenklon. Dennis hat die gleiche Uhr, Parker Lewis Unvergleich. Hier, Dennis, das ist ja ein Uhrenklon.
Oh Gott,
und dann zack, beide Stadien verbunden.
Ja, das kann schnell sein, ja.
Ich will nur daran erinnern, es gibt bei, ich glaube im Emirates ist es, glaube ich, ein SMS-Service, wo du eine SMS an den Ordner schreiben kannst mit der Platznummer, wenn dich irgendjemand stört.
Was?
Ja.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Dann kommt dann Stuart an und er fragt, was da los ist. Ja.
Also quasi so anonymes Melden, ja. Irgendwie hier der neben mir, der schmatzt so laut, entfernen Sie den bitte mal.
Naja.
Okay.
Wir haben was gelernt.
Okay. Ja, da müssen wir am Ende noch entscheiden, gucken, was wir für einen Sendungstitel haben, weil uns wurde ja vom Kurz gemosert schon der Sendungstitel ein dicker Sieg mitgegeben, der auch nicht so schlecht ist. Aber der Uhrenklon ist auch nicht verkehrt. Gucken wir mal, was es am Ende wird. Okay, das heißt, wir haben einmal den Herrn Grindel und einmal die TSG Hoffenheim als Nominierte für diese Woche. Ich würde behaupten, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Das sollte reichen. Ich habe auch zu wenig Bullshit-TV geguckt am Wochenende leider.
Es ist manchmal auch gar nicht verkehrt, wenn man da weniger schaut. Gut, dann haben wir noch die neue Rubrik, die wir letzte Woche gesagt haben, die nehmen wir jetzt einfach mal mit rein, und zwar die gute Tat der Woche. Und da hat uns der Benedikt auch etwas geschickt, und zwar das Engagement des FC Heisenrad Goldstein. Da gibt es ebenfalls einen Artikel in der FR. Ich werde den mal verlinken. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, wahrscheinlich nicht. Der ist auch schon, glaube ich, ein bisschen älter. Der ist von letzter Woche. Da geht es um 7 Menschen aus einer Hochhaussiedlung in Goldstein, die irgendwie keinen Bock mehr hatten, dass da irgendwie nichts los ist und quasi einzige Beschäftigung für die Kids dann irgendwie nachher Alkohol, Drogen und sonst irgendwas ist, und haben quasi einen Fußballverein angefangen zu gründen 2013 und haben mittlerweile 150 Mitglieder und 7 Mannschaften und spielen regelmäßig auch in Turnieren mit und haben ehrenamtliche Trainer. Also da sieht man halt auch, dass man mit dem Sport auch so das ein oder andere bewirken kann, und sammeln auch regelmäßig Geld, glaube ich auch, wenn ich das richtig gelesen habe, von der FR unterstützt, um jetzt dann nochmal so ein Herbstcamp mit Jugendlichen zu machen und dann denen nochmal so ein bisschen mehr Fußball und Rahmen, um so ein bisschen Kultur auch da reinzubringen. Finde ich ein schönes Projekt, könnt ihr euch mal durchlesen, ich verlinke den Artikel mal, und ja, wenn ihr nächste Woche was habt, was ihr uns da in die Feder diktieren wollt, dann her damit. Und dann kommen wir zu den Empfehlungen, wenn wir denn Empfehlungen haben. Basti, irgendwelche Bücher gelesen oder bist du nur am Pro Evolution zocken?
Ich zocke gerade viel Pro Evolution, habe andere Sachen zu tun. Ich empfehle, habe ich die neue Elf-Freunde schon empfohlen eigentlich?
Die hast du vorletzte Woche empfohlen. Weil du gesagt hast, da müsste man genau gucken, da könnten Bilder von dir drin sein. Waren sie ja dann ja auch.
Tatsächlich, aber ich empfehle die auch unabhängig von dem Bild nochmal. Da ist ein langer Artikel über Klopp drin und so. Also die Ausgabe habe ich auch wieder in einem weggelesen.
Okay. Gut. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas? Ich zock momentan verdammt viel FIFA. Aber da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
Stimmt.
Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, aber ich würde es hier trotzdem nochmal empfehlen. Ich habe dann jetzt doch endlich auch das Buch der Wortpiratin angefangen.
Ah, okay.
So spät, weil ich auf das E-Book gewartet habe, weil ich mir keine Bücher mehr in Papier kaufe. Und das E-Book jetzt erst irgendwie Ende September, Anfang Oktober rausgekommen ist. Und habe da jetzt erst damit angefangen, und es liest sich sehr schön. Also ich bin quasi, habe jetzt an 2 Abenden gelesen und die ersten 4 Kapitel waren weg wie nix. Also absolute Empfehlung, wer noch ein ein bisschen Buch brauche zum Lesen jetzt vielleicht für die leicht verregneten anfangenden Herbstwochen, Monate, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Dennis, hast du noch was? Nein. Genau, und dein Mikro macht auch gerade wieder den Abgang, von daher ist das jetzt, glaube ich, der dezente Hinweis, dass wir langsam mal auf die Zielgerade einbiegen.
Cybercrime habt ihr ja letzte Woche.
Cybercrime haben wir letzte Woche empfohlen. Sehr gut. Ist immer noch großartig.
Kann man jede Woche empfehlen.
Kann man jede Woche empfehlen. Ist am Sonntag auch wieder eine neue Folge rausgekommen. Also von daher, wer noch was zum Hören braucht, der sollte da auf jeden Fall nochmal sein Ohr reintun. Genau, aber jetzt machen wir langsam aber sicher mal den Sack zu.
Hat Lyon Geisterspiel oder was?
Weiß ich nicht.
Viele Geisterspiele in Frankreich oder sind da einfach keine Zuschauer?
Vielleicht mögen die in Frankreich einfach keinen Fußball mehr. Ich guck's mir gleich mal an. Aber ich wüsste jetzt eigentlich nichts von Geisterspiel.
Ja, nicht. Aber da hockt niemand. Aber wenn das wirklich kein Geisterspiel ist, dann ist es echt übel in Lyon.
Weiß ich nicht. Also ich habe zumindest nichts dazu gelesen, aber können wir gleich nochmal gucken. So, ein bisschen Housekeeping am Ende. Es war wieder Monatswechsel. Das heißt, jede Menge von euren Daueraufträgen sind in den letzten zwei Tagen, also gestern und heute, hier aufgeschlagen. Das finde ich großartig. Auch wenn es keine großen Beträge sind, was es auch gar nicht sein muss, sondern so kleine Beträge, ein Euro oder zwei oder drei, reichen schon vollkommen aus, um dieses wunderbare Projekt hier am Leben zu erhalten. Von daher vielen, vielen Dank für alle, die da uns fleißig jeden Monat mit einer kleinen Spende unterstützen und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die hier im Chat mitmachen, die Kommentare schreiben, die Dummschwätzer nominieren oder uns andere Dinge schicken. Vielen, vielen Dank. Das macht gleich noch dreimal mehr Spaß, wenn das alles so ist.
Dankeschön.
So, damit würde ich sagen, machen wir jetzt letztendlich wirklich den Deckel drauf. Wir wünschen euch viel Spaß am Donnerstag im Heimspiel gegen Rom. Beachtet bitte nochmal den Hinweis mit den Straßenbahnen. Wir wünschen allen Auswärtsfahrern am Sonntag viel Spaß bei der Fahrt nach Hoffenheim. Guckt, dass der Basti heile nach Hause kommt und nicht irgendwelchen Lippenlesern vor die Flinte läuft. Und ansonsten melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.